Ich erzähle aus dem Lukasevangelium von Johannes dem Täufer, Kapitel 1, 3 und 7. Selig ist, wer sich nicht an mir ärgert. So endet seine Botschaft an mich. Das lässt Jesus mir als Mahnung noch ausrichten. Mir, Johannes, genannt der Täufer, eingekerkert in Herodes Verlies, mir, der ich meinen entfernten Cousin schon bejubelte, als wir beide noch nicht geboren waren. Unsere Mütter haben es uns einst erzählt. Maria kam schwanger mit Jesus für ein paar Monate in die judäischen Berge zu meiner Mutter, die zugleich mit mir schwanger war. Und als sie kam, soll ich schon vor Freude über ihn im Bauch gehüpft haben. Und nun endet seine Botschaft so: Selig ist, wer sich nicht an mir ärgert. Na gut, ich gebe ja zu, dass ich ins Zweifeln gekommen war über ihn. Ich sitze hier in meinem Dreck, in diesem dunklen Kerker. Ich bekomme kaum genug zum Leben, aber zu viel zum Sterben. Oben im Palast sitzt Herodes Antipas mit seinem fetten Hintern eingeölt auf seinem Thron und lässt sich feiern mit einem Festbankett. Er hat Geburtstag. Und ich verrecke hier unten. Solche Könige haben wir in Israel. Ungerechte Heuchler und Hanger der Besatzer. Gierige Hurenböcke, völlig unbeeindruckt von meiner Bußpredigt und vom Erscheinen des Messias. Da können mir doch wohl Zweifel kommen an ihm und an dem nahen Königreich Gottes. Er will es doch aufrichten. Und er tut es ja auch, wie ich nun höre. Ganz anders, als ich dachte, aber woher sollte ich das denn wissen, als ich meine Jünger zu ihm sandte? Ja, du solltest ihn fragen. Du solltest ihn fragen, ob er der Richtige sei oder ob wir auf einen anderen warten sollen. Ja, als ich dich losschickte, um ihn zu fragen, ich gebe zu, da habe ich mich geärgert. Aber jetzt weiß ich ja Bescheid. Und wie gut ist es, dass ich Bescheid weiß. Jetzt ist es doch ganz nah, das Königreich Gottes. Ich hatte es ja auch schon früh gespürt. Ganz tief hatte ich es gespürt. Gott ist nah. Es wird nun bald geschehen, dass sich die Spreu vom Weizen trennt und dass sein Thron aufgerichtet wird. Kein Zweifel war in mir. Nur der unbändige Drang, es allen laut zu sagen und sie alle zu mahnen, zur Umkehr zu rufen. Hätte ich geschwiegen, ich wäre geplatzt. Und so ging ich in die Wüste an den Jordan. Ein paar Schritt grün am Ufer hat es dort. Und dann beginnen schon die heißen Steine der Negev. Nur noch wenige Meilen fließt er da bis ins tote Salzmeer. Man sieht es funkeln in der Sonnenglut Richtung Süden. Und ich bin doch nicht der Einzige, der es spürt, das nahe Gottesreich. In Scharen sind sie gekommen, dorthin, die Leute. Aus dem ganzen Land kamen sie irgendwann zu mir. Sie spürten es doch auch alle. Sie haben mir zugehört, obwohl ich hart gegen sie redete an diesem harten Ort. So hart, wie ich zu mir selber war. Ich aß nur Heuschrecken und wilden Honig, wenn ich welchen fand. Fast nackt predigte ich dort, nur die Lenden bedeckt mit einem Schurz aus Kamelhaar. Meine Haut löste sich in der Sonne und aufgeweicht vom stundenlangen Stehen im Wasser. Ich fand und ich finde keine Ruhe. Ich schrie sie an. Das Reich Gottes ist nahe herbeigekommen. Tut Buße, kehrt um. Ihr Schlangenbrut, Otterngezücht. Wer hat euch denn so sicher gemacht, dass ihr dem kommenden Zorn Gottes entrinnen werdet? Und erzählt mir nicht, wir sind ja Abrahams Kinder. Ich sage euch, Gott kann sich aus diesen Steinen hier Kinder erwecken, wenn er will. Die Axt ist schon den Bäumen an die Wurzel gelegt. Und jeder Baum, der nicht gute Frucht bringt, wird umgehauen und in das Feuer geworfen. Kehrt um! Und sie haben sich ja nicht etwa umgedreht und sind fortgegangen, die Leute, nein. Sie sind da geblieben. Sie waren zutiefst erschrocken. Sie haben es auch gespürt. Sie spüren es noch, dass es in der Luft liegt. Sie haben mich gefragt, was sollen wir denn tun? Und ich habe es ihnen gesagt. Es ist ganz einfach. Wer zwei Hemden hat, der gebe dem eins, der keins hat. Den Zöllnern habe ich gesagt, nehmt von den Leuten nicht mehr, als ihr nehmen müsst. Hört auf zu betrügen. Und den Soldaten habe ich das Gleiche gesagt. Lasst euch an eurem Sold begnügen, raubt nicht, vergewaltigt nicht. Und ich habe ihnen allen noch etwas gesagt. Ich habe ihnen auch gesagt, dass ich nur der Bote bin. Nur der Prediger in der Wüste. Nur der, der ruft, dass dem Herrn der Weg bereitet werden soll. Dass seine Steige eben gemacht werden sollen, wie geschrieben steht. Aber nach mir kommt jemand, habe ich ihnen gesagt. Nach mir kommt jemand, der ist viel mehr als ich. Ich bin nicht wert, die Riemen von seinen Sandalen zu lösen. Der ist es, der die Wurfschaufel in der Hand hat. Er wird die Spreu vom Weizen trennen und die Spreu wird verbrannt werden, der Weizen aber gesammelt. Ja, den Messias habe ich ihnen dort verkündet in der Wüste. Da war er noch in den grünen Hügeln Galiläas. Da war er noch am See oben zwischen den Kornblumen und lebte von seinem Handwerk in Nazareth. Aber dann kam er ja herab zu mir. Ich habe ihn plötzlich dort stehen sehen, am Ufer zwischen den anderen, meinen entfernten Cousin. Lange Jahre hatte ich ihn nicht mehr gesehen. Ich wäre nicht auf den Gedanken gekommen, dass er es sein könnte, wie er da so stand. Er lächelte mich an, aber er stieg ohne zu zögern in den Fluss zu mir, als er an der Reihe war. Es kam etwas Wind auf in diesem Moment. Ich tauchte ihn unter, ich hob ihn wieder aus dem Wasser. So habe ich es hunderte Male getan mit Männern und Frauen, vielleicht tausende Male. Aber diesmal war es anders. Das unsichere Lächeln war nicht mehr auf seinem Gesicht. Etwas war in ihm erwacht. Es hatte auch vorher schon in seinem Blick gelegen, aber nun war es ganz da. Er sah mit großen Augen in den Himmel, als hätte der sich für ihn aufgetan, und er schaue direkt die ganze Herrlichkeit des himmlischen Thronsaals. Mir war so in diesem Moment. Und später erzählte er mir, dass er den Geist Gottes wie eine Taube auf sich herabkommen sah und dass er hörte, wie eine Stimme zu ihm sprach: Du bist mein geliebter Sohn, an dir habe ich wohlgefallen. Und ich habe inzwischen keinen Zweifel mehr daran, dass es so war. Ich hatte kaum Zeit mit ihm damals. Er ging schnell in die Wüste. Das taten viele, aber er blieb volle 40 Tage und Nächte dort. Und als er wieder zu uns kam, war er abgemagert bis auf die Knochen. Von Weitem konnte man meinen, er sei mehr tot als lebendig. Aber als er vor uns stand, sahen wir, dass er stark geworden war. Innen drin. Er hatte mit allen Dämonen der Scheol gekämpft, vielleicht sogar mit Satan persönlich. Und er hatte gesiegt. Meine Unruhe wurde größer. Ich war mir sicher, er ginge nun nach Jerusalem und würde beginnen, sein Reich aufzurichten. Aber was tat er? Er war eine Weile bei uns, aber dann ging er wieder zurück nach Galiläa. Er ging zurück in das Galiläa der Heiden, wie wir hier in Judäa sagen. Er ging in seine grünen Hügel an den blauen See und scharte dort einige Fischer um sich. Das ist doch klar, dass ich damals nicht verstehen konnte, was das soll, oder? Wie sollte ich denn? Ich gebe zu, dass ich mich da über ihn geärgert habe. Ja, das habe ich. Ich war mir nun mal sicher, dass man das Reich Gottes in Jerusalem aufrichtet und dass man auch dort zu beginnen hat. Aber ich muss auch zugeben, dass mein Ärger mich nicht selig gemacht hat. Ich blieb in der Wüste und predigte weiter die Buße und das kommende Gericht. Ich prangerte die gesetzlose Hurerei des Herodes Antipas öffentlich an. Er hatte die Ehe gebrochen und seinem eigenen Bruder die Frau ausgespannt und seine weggejagt. Als ich Herodes persönlich angegriffen hatte, kamen seine Soldaten und warfen mich hier in dieses Loch. Als ich in den Palast geführt wurde, konnte ich einen kurzen Blick auf die gaffende Herodias werfen und auf ihre Tochter Salome. Herodias gefällt es auch noch, was ihr neuer Mann getan hat. Und sie hasst mich dafür, dass ich es nenne, was es ist, nämlich Ehebruch. Herodes selbst scheint ab und zu ein schlechtes Gewissen zu haben und sich ein wenig vor mir oder vor dem Zorn Gottes zu fürchten. Dann kommt er hierher und jammert mir vor, wie schön Herodias wäre und wie zauberhaft ihre Tochter Salome tanzen könne. Dass sie ihn drängen, mich hinzurichten, sagt er auch. Und erwartet dann wohl noch Lob von mir, dass er bisher zu feige ist, das zu tun. Er führt die beiden Weiber oben bei seinem Geburtstagsbankett gerade vor, damit sich seine feinen Gäste alle ergötzen können an diesem gottlosen Trauerspiel. Und Salome verlangt für ihren Tanz meinen Kopf auf einem Silbertablett. Das sagst du mir? Ja, ich kann es mir vorstellen. Es würde mich nicht wundern, wenn er nachgibt und gleich der Scharfrichter kommt. Ja, solche Könige haben wir. Und sie dürfen tun, was sie wollen. Da kann ich doch mal ins Zweifeln kommen hier in meinem Dreck. Selig, wer sich nicht an mir ärgert. Ich bin nur heilfroh über das, was er mir davor sagen lässt. Geht und verkündet Johannes, was ihr gesehen und gehört habt. Blinde sehen, Lahme gehen, Aussätzige werden rein und Taube hören. Tote stehen auf. Armen wird das Evangelium verkündigt. Bin ich froh, dass du mit dieser Botschaft zu mir gekommen bist. Das ist nun wirklich ein Evangelium, eine gute Nachricht. Das ist nun wirklich ein größeres Königreich als das des Herodes. Da kann er sich feiern lassen, so viel er will da oben. Blinde sehen, Lahme gehen, Aussätzige werden rein und Taube hören, Tote stehen auf und Armen wird das Evangelium gepredigt. So also sammelt sich ein Messias sein Volk. Aus Lahmen, die in Bewegung kommen, aus Blinden, denen die Augen geöffnet werden, Tauben, die endlich hören, Aussätzige, die rein werden, aus Toten, die lebendig werden und aus Armen, die frohe Botschaft bekommen. Ich höre, seine Bankette feiert er mit Tausenden auf den Wiesen am See und alle werden dabei satt. Er richtet die Sünder? Ja, er richtet sie auf. Und dann sagt er, selig, wer sich nicht an mir ärgert. Ja, das wird Herodes wohl nicht können. Aber ich kann es jetzt. Gott sei Dank, ich kann es. Da kommt der Scharfrichter des Königs mit Beil und Silbertablett. Ich werde mich nicht ärgern. Ich werde selig sein. Und du geh wieder zu ihm. Geh noch einmal zu ihm und erzähl es ihm. Sag ihm, dass ich in seinem Königreich angekommen bin. Und trauer nicht um mich. Folge ihm. Er kennt den Weg.